Manche Gemeinschaften entstehen um etwas herum, zum Beispiel um ein ganz konkretes Ziel. Ich denke jetzt zum Beispiel mal an eine politische Partei. Ja, die hat ein Programm, die hat Führungspersonen, die wollen etwas erreichen, also tun sie sich zusammen. Das sind teilweise mega große Gemeinschaften, große Apparate, so eine CDU, ich weiß gar nicht, wie viele 100.000 Mitglieder die hat. Dann gibt es da die Landesverbände und die Ortsverbände und wird es immer kleiner und irgendwann mal kennst du die 10 Leute um dich herum auch mit Namen. Aber die haben ein Ziel, die wollen Politik machen, die wollen da bestimmte Ziele erreichen. Manche Gemeinschaften entstehen um eine bestimmte Aufgabe rum. Ja, wenn du vielleicht ein Team auf der Arbeit hast, da soll irgendwas passieren. In den nächsten 10 Monaten soll irgendein Konzept entwickelt werden, neues Vertriebskonzept. Du wirst damit beauftragt oder bist in dem Team mit drin. Ja, dann gibt es eben diese Arbeit, diese Aufgabe, die soll miteinander erledigt werden. Und manche Gemeinschaften entstehen auch um ein gewisses Interesse rum. Zum Beispiel eine Gemeinde, ja, entsteht um ein gewisses Interesse rum. Oder ein Sportverein entsteht um ein gewisses Interesse rum. Oder überhaupt das deutsche Vereinswesen. Wir sind ja so die Vereinsmeier der Welt, sagt man ja. Die Deutschen bilden überall Vereine, Kleinstvereine, um alles Mögliche rum. Ja. Und da steht immer ein gemeinsames Interesse dahinter. Selbst mein Werk Christen an der Seite Israels ist ein e.V. Wir wollen Israel Arbeit machen. Alle, die da drin sind, wollen Israel Arbeit machen. Wer das nicht will, geht da nicht rein. Und ich glaube, ihr als Chapel seid auch ein e.V. oder seid ihr ein Verein? Also herzlich willkommen in der Vereinsmeierei. Ein Interesse steht da im Mittelpunkt. Es gibt ganz verschiedene Arten von Beziehungen. Eine richtige Freundschaft ist eine ganz andere Art von Beziehung wie vielleicht zu einem Kollegen auf der Arbeit. Und zu deinem Kollegen auf der Arbeit hast du wahrscheinlich eine ganz andere Beziehung als zu deinem Chef. Und zu deinem Chef vielleicht eine ganz andere Beziehung als zu deinem Nachbarn. Vielleicht hast du eine Beziehung zu irgendjemandem, zu Personal im Supermarkt. Bei uns in Weisach draußen ist ein kleiner Ort, da gibt es einen kleinen Rewe und da kennt man irgendwann mal die Damen an der Kasse mit Namen. Ja? Und dann sagt man, hallo Frau Meier und dann heißt es, hallo Herr Krämer und dann bist du erstmal glücklich, ja, das ist gut. Aber das ist eine ganz andere Beziehung als zum Beispiel zu irgendeinem Verwandten oder zu einem Ehepartner. Also Beziehungen können unendlich viele Formen und Gestalten annehmen und entsprechend unterschiedlich ist dann auch die Gemeinschaft. Manche Beziehungen, manche Gemeinschaften sind eher sachzentriert und andere sind eher menschenzentriert. Auch da gibt es große Unterschiede. Ihr erinnert euch vielleicht an die Sache in Apostelgeschichte 15, wo der Paulus mit dem Johannes Markus unterwegs war, Missionsreise machen. Ja, und Paulus war da ziemlich sachorientiert unterwegs. Der hat gesagt, ich will Leute in meinem Team haben, die dem Ziel dienen. Ich mache hier Mission und nicht irgendwas anderes. Und der Johannes Markus, der arme Kerl, hat dem Erwartungshorizont des Paulus nicht entsprochen. Der Paulus war Otsfriede mit dem Johannes Markus und hat gesagt, nee, mit dem mache ich nicht mehr weiter. Nächste Missionsreise ohne Johannes Markus. Ja. Sachzentrierte Geschichte, da soll es lang gehen. Und wer da nicht reinpasst, der fliegt wieder raus. Ja, so war es jetzt mal ganz trocken gesagt. Ein bisschen herb, diese Geschichte. Und deswegen gibt es da noch einen anderen, der fand es auch herb. Das war der Barnabas. Und der hat gesagt, Paulus, so geht's gar nicht. Ja. Der Johannes Markus ist ein prächtiger junger Mann. Der braucht Zuwendung, der muss trainiert werden, der braucht geistliche Vaterschaft. Ich kümmere mich um den, mach du mal deine Mission, lass den Johannes Markus hier, wenn du ihn nicht haben willst. Aber ich kümmere mich um diesen jungen Mann. Sachzentrierte und menschenzentrierte Gemeinschaften, Beziehungen. Manche Gemeinschaft ist eher ganz von einem ganz lockeren Charakter und manchmal ist es sogar notwendig, dass es locker vielleicht fast ein bisschen oberflächlich zugeht. Ich kann mich erinnern an eine Situation vor langer Zeit, regelrecht, da habe ich ein Seminar besucht in Hamburg. Ja, also als Schwabe in Hamburg ist sowieso ein Riesensprung. Ja, also bis du überhaupt dort bist und dann die Sprache und so. Also da gibt es ja manche Hürde zu überwinden. Und ich hatte noch das Problem, ich hatte kein Geld, musste da aber irgendwo 2 Nächte übernachten. Und dann hat mein Schwager einen fernen Onkel ausgegraben, der Onkel Otto. Der lebte in Hamburg und da hieß Onkel Otto, weil er der Vorstandsvorsitzende vom Otto-Versand war. Also gut, ich durfte zu Onkel Otto. Vor dem Mann hatte ich erstmal einen riesen Respekt. Dann war der völlig fremde Stadt, völlig fremdes Haus. Ich kannte niemanden, ja. War auch irgendwie nicht so ganz frei innerlich und habe gedacht, wie soll das werden? Ich kann ja da nicht bloß übernachten. Ich muss ja mit denen irgendwann am Frühstückstisch sitzen und abends, da sitzen wir wahrscheinlich noch ein bisschen zusammen. 2-3 Stunden, was soll ich mit Onkel Otto reden? Ich war völlig, es war eine riesen Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, ja. Das war für mich ein ganz ernsthaftes Problem. Und Onkel Otto war aber genial. Onkel Otto war ein Meister des Smalltalk. Und wir saßen 3 Stunden zusammen, haben uns über alles Mögliche locker oberflächlich unterhalten. Und es war einfach wunderbar. Versteht mich jemand? Ja. Also es war einfach richtig, hier einfach eine ganz lockere, oberflächliche Form der Gemeinschaft zu pflegen. Andere Formen sind dann sehr, sehr tief und müssen auch tief gehen. Ja, ich denke da zum Beispiel an ein eingeschworenes Bergsteigerteam. Du gehst mit deinen besten Freunden in die Berge, ihr habt große Ziele und vielleicht richtig schwierige Routen und ganz ambitionierte hohe Berge. Und ihr kommt in Situationen, wo ihr wisst, es kann möglicherweise lebensgefährlich werden. Und du brauchst ja einen Partner, wo du bereit bist, ihm dein Leben anzuvertrauen. Das machst du nicht bei jedem, stimmt's? Ja? Da brauchst du eine tiefe Beziehung, eine tiefe Verlässlichkeit, eine tiefe Freundschaft, dass du so etwas machst. Manche Beziehungen gehen noch tiefer, die sind regelrecht exklusiv. Zum Beispiel, wenn man einen besten Freund hat. Man hat ja heute viele Freunde, Hunderte, Tausende über WhatsApp, ja, vielleicht einen engeren Freundeskreis, aber vielleicht auch einen besten Freund oder eine beste Freundin. Darf ich mal fragen, wer von euch hat einen Best Friend? Gibt es das? Ja, es gibt noch einige. Ja. Und ihr habt jetzt einen Namen vor Augen und keiner reicht an diesen besten Freund oder diese beste Freundin ran. Eine ganz, ganz exklusive Beziehung. Das kann so weit gehen. Ich komme jetzt in die tieferen Etagen, dass man sogar einen Bund miteinander schließt. David und Jonathan haben das miteinander getan. In 1. Samuel 18, Vers 3 heißt es, dass David den Jonathan lieb hatte wie sein eigenes Leben. Eine ganz, ganz starke Formulierung. Ja. Und so haben die einen Bund fürs Leben, einen Freundschaftsbund geschlossen, der auch nie gebrochen worden ist. Das ist natürlich was ganz Intensives. Oder denkt an Ruth und Noemi, die Ruth, die mit der Noemi zurückgeht nach Israel, damals als die Hungersnot in Israel vorbei war und die sich an diese ältere Dame gehängt hat und einfach gesagt hat, hey, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott und da, wo du begraben wirst, da will auch ich begraben sein. Ja, also so eine Tiefe von Verbindlichkeit, von Treue, die hat ihr eigenes Umfeld verlassen, um einfach mit dieser älteren Dame, mit der Noemi unterwegs zu sein. Auch da kommt was ganz Exklusives raus, fast so was wie ein Bund. Und vielleicht, wenn ich dann noch mal einen Schritt weitergehen darf, die Ehe. Das scheint mir die exklusivste und die tiefste Beziehung zu sein, die es zwischen Menschen gibt. Da gibt es ein hohes Maß an Intimität, an Transparenz, Vertrauen, ein hohes Maß an Verbindlichkeit. Ja, ich will dich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, da geht mal das ganze Leben drüber und man übernimmt Verantwortung auch füreinander, Ehe als die tiefste Form des Bundes. Und ihr habt vielleicht gemerkt, je tiefer man geht in den Etagen von den ganz oberflächlichen Beziehungen, die man Hundertschaft hat, je tiefer man geht, desto mehr nehmen gewisse Faktoren zu, zum Beispiel der Faktor Hingabe. Du kannst eine tiefe Beziehung nicht leben ohne ein gutes Maß an Hingabe. Wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht hingabebereit bist, ja, zum Beispiel an einen Ehepartner, dann wird das nichts. Ja. Dann bleibst du irgendwo weiter oben, wo du auf der Beziehungsskala, wo du dich nicht so hingeben musst. Aber je tiefer und je dauerhafter und je intensiver eine Beziehung wird, desto mehr braucht sie Hingabe. Desto mehr braucht es Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, sich aufeinander einzulassen. Das ist eine Riesengeschichte. Ja? Man kann auch an der Oberfläche bleiben und sagen, ich will von dir nicht viel wissen, du von mir nicht viel. Wir tauschen uns auf über Briefmarken, wir sammeln Briefmarken, mehr wollen wir gar nicht. Und das ist ja okay. Ja? Sammel doch Briefmarken und tausch dich mit jemandem über Briefmarken aus. Aber das hat halt keine tiefere Qualität. Wenn eine tiefere Qualität erreicht werden soll, dann muss man lernen, sich aufeinander einzulassen, sich ganz anders ernst zu nehmen, als man es vielleicht sonst tun würde und auch aneinander festhalten, Auch das kommt dann in tieferen Beziehungen, Phasen, wo man bewusst aneinander festhalten muss, weil man sich sonst aus den Augen verliert und loslässt. Treue, Durchhaltevermögen sind gefragt, vor allem wenn eine Beziehung auf Dauer angelegt ist. Ich glaube, dass jeder Mensch das braucht, ein paar auch tiefere Beziehungen. Das kannst du nicht mit 100 Leuten leben, das weiß ich wohl. Das muss auch nicht sein. Auch hier in der City Chapel kannst du nicht mit Hunderten von Leuten in einer intensiven Weise unterwegs sein, aber vielleicht mit 2 oder 3. Da ist es doch möglich. Ich glaube, dass jeder Mensch diese tieferen Ebenen der Beziehungen braucht, weil sonst wesentliche Dimensionen des Menschseins nicht vorkommen, sondern verpasst werden. Und ich glaube auch, dass es eine Herausforderung ist. Wir sind ja heute so sozialisiert, dass die Freiheit ein ganz großer Wert ist. Ja, das habe ich jetzt erlebt, oder ich erlebe es bei meinen Söhnen, finde ich immer ein bisschen befremdend. Ja, da kommt mein Sohn oder ein anderes, feiert Geburtstag, es geht in beide Richtungen. Ja, es ist also ein Geburtstagsfest, also wird eingeladen, die Freunde werden eingeladen und dann sagen welche zu und andere sagen ab. Das ist ja in Ordnung. Ja. Aber ob die, die zugesagt haben, auch tatsächlich kommen, weiß kein Mensch. Es kann sein, denen fällt es eine halbe Stunde vorher ein, dass sie doch was Besseres vorhaben. Versteht ihr? Also das ist vielleicht auch ein bisschen Generationensache. Ich merke, die Jungen, die ticken da anders, kommen da auch besser mit klar. Ich käme da schwer mit klar, ehrlich gesagt. Ja. Und bei mir wäre es auch anders, wenn ich zugesagt habe, dass ich komme, dann komme ich. Warum? Weil ich es zugesagt habe, ja? Weil der andere damit rechnet, weil ich ein Wort gegeben habe, weil ich glaube, dass mein Wort gilt und dass er dann auch sich auf mein Wort verlassen will. Ja, da bin ich einfach auf diese Art und Weise unterwegs. Bei den Jugendlichen heute verschiebt sich da so manches. Freiheit, das eigene Ich, der Individualismus, das sind so ganz, ganz hohe Werte, die werden extrem hochgezogen in unserer Gesellschaft. Und das hat ja auch alle seine Vorzüge, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, ist ja auch gut. Ja? Aber ich habe den Eindruck, dass man dadurch die tieferen Ebenen von Beziehungen versäumen könnte. Dass man an der Oberfläche bleibt, dass man nicht mehr in diese Verlässlichkeit, in diese Treue hineinfindet, in echte Hingabe, gegenseitige Hingabe aneinander. Und dass dadurch viel von dem, auch was wir an Entwicklungsmöglichkeiten hätten, verloren geht. Gemeinschaft ist ein Prägefaktor. Das ist bekannt. Wir selber entstehen am Gegenüber, am Du. Das hat der Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, schön rausgearbeitet. Das Ich entsteht am Du. Und zwar vom ersten Tag an. Das ist hochinteressant. Wir sind ja heute auch in der Forschung recht weit in manchen Dingen. Und man hat längst rausgefunden, dass so ein Embryo im Mutterleib, so ein kleines Kind, das da heranwächst, enorm viel von dem aufnimmt, was in der Mutter vorgeht. Da braucht es vielleicht auch nicht viel Fantasie, um sich das vorstellen zu können. Ja? Das Kind wächst heran und hängt da nicht nur am Mutterkuchen und wird irgendwie ernährt mit Nährstoffen und mit Sauerstoffen und was es halt so braucht, ja, was über die Nabelschnur läuft. Es nimmt auch wahr, was in der Mutter vorgeht, was seelisch vorgeht, was im Herzen der Frau vorgeht, was diese Frau beschäftigt. Ja? Und so manches Kind kann da einen Schatten mitnehmen, weil die Frau vielleicht mit großen Lasten einhergeht oder durch eine Phase der Depression geht und das Kind kriegt davon was ab. Ja? Und ein anderes Kind hat die Chance, dann gesund heranzuwachsen. Da gibt es große Unterschiede. Dann kommt das Kind zur Welt, dann hat es eine Herkunftsfamilie. Es gibt heute kaum eine Seelsorgeschule mehr, wo nicht die Herkunftsfamilie eine große Rolle spielt, weil wir geprägt sind von dieser Herkunftsfamilie. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, da haben wir unser erstes Kind erwartet, meine Frau und ich. Ja, das war jetzt ungefähr 21 Jahre her, weil er ist 20. Ja. Und da waren wir in der Tiefgarage und der Peter Wenz ist uns über den Weg gelaufen. Wir haben gesagt, hey Peter, wir sind schwanger, wir bekommen ein Kind. Ja. Hat er sehr gegrinst, hat sich mit uns gefreut und hat gesagt, ah, das ist interessant. Und dann war er schon weg, dann sagt er, ach ja, und er wird wie du. Ich fand das ich wusste gar nicht genau, warum er das sagt. Und ich war mit dieser Wahrheit auch nicht wirklich vertraut. Wahrscheinlich hat er es deshalb gesagt. Ne? Und es war so eine Erkenntnis, dann zu merken, hey, die Kinder orientieren sich an den Eltern. Entweder werden sie wie sie oder vielleicht auch genau das Gegenteil, wenn sie ein bisschen rebellischer sind. Aber sie nehmen ihre Maßstäbe an den Eltern. Sie nehmen unendlich viel vom Elternhaus mit. Auch die Gesellschaft prägt, das wissen wir. Wir leben hier in Stuttgart im 21. Jahrhundert. Ja. Stell dir nur mal vor, du hättest im China des 13. Jahrhunderts gelebt. Du wärst ein anderer Mensch. Vielleicht nicht durch und durch mit jeder Faser, das möchte ich nicht behaupten. Ja. Aber du hättest so viele andere Prägungen. Du wirst es in vielerlei Hinsicht völlig anders denken, fühlen und handeln. Einfach weil die Gesellschaft ein prägender Faktor ist. Wer prägt uns heute? Das kann eine Frage sein, die wir mal mitnehmen dürfen. Wer hat Prägekraft in deinem Leben? Wer hat die Vollmacht oder wem hast du das Vorrecht eingeräumt, für dich prägend zu sein, weil du die Person vielleicht toll findest und ihr nacheiferst? Ja, dann entsteht Prägung. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer darf uns prägen? Wer sind unsere Vorbilder? Diese Menschen gibt es. Sind das die richtigen? Das wäre eine gute Frage. Ein weiterer Punkt, Gemeinschaft ist ein Entwicklungsfaktor. Denkt mal an die tolle Stelle in Galater 5 mit den Früchten des Geistes. Ist euch schon mal aufgefallen, dass sie nur in der Gemeinschaft entstehen können? Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut. Da brauchst du immer jemand, an dem du das praktizieren kannst. Das geht daheim an deinem Computer gar nicht. Das geht daheim gar nicht in deinem Hobby oder irgendwo im Keller bei deiner Eisenbahn. Alles recht, wenn du das machst, ja. Aber um Geduld zu lernen, um die Frucht der Geduld hervorzubringen, brauchst du einen Anlass, du brauchst ein Gegenüber, du brauchst einen Menschen, der diese Geduld oder diese Freundlichkeit von dir fordert. Und wisst ihr, was optimal ist? Wenn es einer ist, der deine Geduld herausfordert, der deine Geduld strapaziert. Wenn du Freundlichkeit an den Tag legen willst, lernst du das am besten bei einem unfreundlichen Menschen. Ja, weil wenn freundlichen ist leicht, da ist keine Frucht. Aber wenn dir einer unfreundlich um die Ecke kommt und du merkst diese Unfreundlichkeit und du merkst plötzlich, wie dein Fleisch jetzt hier aufsteht und sagt, okay, mir fällt hier jetzt allerhand ein, wie man hier reagieren könnte, ja. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, mir fällt aber was anderes ein. Und du fängst an, Frucht zu bringen, freundlich zu reagieren, wo was anderes nahe liegt. Wir brauchen einander, wir brauchen Gemeinschaft, um diese Früchte des Geistes überhaupt hervorzubringen. Wer fordert dich heraus? Wer sind deine Schleifsteine? Wer sind diejenigen, die gerade an diesen Registern zerren und sagen, zeig mir deine Freundlichkeit, zeig mir deine Geduld, zeig mir deine Sanftmut. Schick doch mal ein kleines Dankgebet zum Herrn nach oben und sagen, danke, dass diese Person da ist, die tut mir gut. Ist jetzt ein bisschen steil, gell? Aber ist, glaube ich, trotzdem warm. Gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Bibel rein. Ich habe noch ein paar Bibeltexte mitgebracht und auch dieses Stichwort Koinonia, das griechische Wort nochmal untersucht vom biblischen her. Und da geht es noch sogar ein Stück weiter vom jüdischen Denken, wo ja ganz stark dieser Beziehungsaspekt betont wird. Ja, wir betonen mehr so ganz, ich bin ein Individuum, ich bin ein Einzelner und ich stehe dann vielleicht in Beziehungen zu anderen Menschen. Beim Jüdischen ist es genau andersrum, da ist der Beziehungsaspekt, der ist sehr viel höher gewichtet, sehr viel mehr gesehen, da ist sozusagen alles Beziehung. Und er wird auch von dem, was da bewirkt wird, höher gehängt als bei uns. Wir sagen vielleicht, Johannes, komm doch mal schön vor, dann kann ich es demonstrieren. Also da ist der Johannes, ja, und da bin ich, so. Johannes finde ich cool, er mich vielleicht auch. Und wir haben eine Form von Beziehung. Ja? Er redet mit mir, ich rede mit ihm, wir haben eine Beziehung. Im Jüdischen ist es anders, da heißt Koinonia und der jüdische Hintergrund vom biblischen Denken, nicht nur diese Beziehung zu haben, sondern Anteil aneinander haben. Indem ich eine Beziehung habe, habe ich nämlich auch Anteil an dem, was in ihm ist, das landet bei mir. Das, was in mir ist, das landet bei ihm. Versteht ihr? Und es ist viel mehr als nur miteinander in einer Beziehung stehen. Vielen Dank, Johannes, das war's schon. Ich wollte dich vielleicht nochmal. So, und jetzt gucken wir mal in diese PowerPoint rein. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Da, die Koinonia. Was haben wir hier? Gemeinschaft, also einfach mal aus dem Wörterbuch, dass ihr es mal gehört habt, Koinonia, Gemeinschaft, enge Verbindung, innige Beziehung kann es heißen, dann noch tiefer, Teilhabe aneinander, Anteil nehmen, Anteil geben, Teilnahme, Beteiligung oder einfach zusammen sein, verbunden sein, Austausch haben. Das ist hier so der Bedeutungshorizont, aber gerade dieser Aspekt des Anteilhabens, Anteilsgeben, ich habe Anteil am anderen und er an mir, etwas von ihm landet bei mir, etwas von mir bei ihm, das scheint mir ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu sein. Und im Wörterbuch stand dann dieser schöne Satz hier, Was ist Koinonia? Gemeinschaft mit jemandem durch gemeinsame Teilhabe an etwas. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich finde es eine tolle Formel. Gemeinschaft mit jemandem durch gemeinsame Teilhabe an etwas. Und jetzt gucken wir mal, wo das im Neuen Testament so alles vorkommt, dieser Koinonia-Begriff. Ich habe einfach ein paar Bibelstellen mitgebracht. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Kann man natürlich sagen, ich habe Beziehungen, ist auch richtig, ja. Ich habe eine Beziehung zu Jesus und er zu mir, vielleicht gar auf die Distanz. Das ist durchaus richtig, aber lässt diese Gemeinschaft doch mal unter dem Aspekt von Teilhabe. Ich bekomme etwas von Jesus, ja, und er kriegt etwas von mir. Er kriegt meine Sünden und ich kriege seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, Anteilhabe aneinander, nicht nur in der Beziehung stehen. Und das haben wir ganz, ganz toll in Römer 6, Vers 5, ein ganz fantastischer Vers, wo es um die Taufe geht eigentlich, aber auch um unser Verhältnis zu Jesus. Und da kommt ein ganz interessantes Wort, denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, heißt es dort, ja, verbunden sind, zusammengewachsen, dass wir mit ihm sterben, mit ihm leben, mit ihm auferstehen, zusammengewachsen, fast wie siamesische Zwillinge. Wir stehen nicht nur in Kontakt mit Jesus, wir haben nicht nur eine Beziehung, er redet mit mir, ich rede mit ihm, sondern es geht sehr, sehr viel tiefer vom biblischen Denken her. Wir sind mit ihm verbunden, wir sind mit ihm zusammengewachsen, wir stehen mit ihm in einem Austauschkreislauf, er nimmt das Schlechte, er gibt uns das Gute. Wir sind verbunden und gehören zusammen, fast wie siamesische Zwillinge, das kam mir da als Bild. Also diese Form von Gemeinschaft geht sehr tief und betrifft einen dann auch ganz anders als eben eine bloße Beziehung. Schauen wir hier nochmal in 1. Korinther 10 rein. Da kommt das Wort Gemeinschaft, Koinonia, auch oft. Jetzt wieder in einem anderen Zusammenhang. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Eine komische Formulierung, ja. Das funktioniert mit Beziehung jetzt gar nicht mehr. Die Gemeinschaft des Blutes Christi, mit dem Blut Christi, also mit dem Erlösungswerk vom Kreuz in Verbindung stehen, Anteil daran bekommen, darum geht es ja. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Wir bekommen Anteil, wir werden Anteiler. Wir bekommen es, Brot und Leib, und es steht für dieses Erlösungswerk am Kreuz. Wir kommen in Kontakt mit dem, was vor 2000 Jahren geschehen ist, was ganz Besonderes. Vers 17, denn ein Brot ist, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Das Verb teilhaben kommt auch von diesem Wortstamm von Koinonia, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Und da haben wir jetzt wieder das, ja, Gemeinschaft miteinander durch Teilhabe an etwas. Wir haben Teil an dem Brot, wir haben alle miteinander Teil an Jesus und dadurch wird die Gemeinde konstituiert und definiert. Das sind die Leute, die teilhaben an Jesus. So sind wir die vielen ein Leib, Gemeinde, weil wir alle an einem Brot, an Jesus, an seiner Erlösung teilhaben. Gehen wir weiter, wieder in einem ganz anderen Kontext, nur ein Vers später, 1. Korinther 10, 18. Welche die Opfer essen, stehen sie nicht in der Gemeinschaft des Altars. Auch das ist eine komische Formulierung, Gemeinschaft des Altars. Stehen sie nicht in Verbindung zu dem, was dort geschieht auf diesem Altar. Und hier kommt auch die problematische Seite raus. Paulus spricht nämlich damals in Korinth gegen die Teilnahme an einem Gottesdienst oder an einem Kult. Vorgang in den Götzentempeln. Damals wurde man in die Götzentempel eingeladen, hat teilgenommen an diesen Gottesdiensten. Und wenn dann ein Opfer gebracht wurde auf dem Altar dort, dann sagt Paulus, ja, indem du anwesend bist und hier teilnimmst, hast du Gemeinschaft mit dem, was da passiert, mit diesem Opfer auf dem Altar, hast du plötzlich Gemeinschaft. Das Opfer wird aber irgendeinem Götzen gebracht. Freund, da gehörst du nicht hin. Das sind die problematischen Seiten von Gemeinschaft, von Koinonia. Gemeinschaft prägt, Gemeinschaft verbindet, Gemeinschaft führt in Kontakt und an der falschen Stelle eben in falsche Kontakte, in falsche Verbindungen. Gehen wir nochmal einen Vers weiter. 2. Korinther 6, Vers 14, auch da Koinonia. Was hat das Licht für Koinonia, für Gemeinschaft mit der Finsternis? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Antwort von euch? Nix, gar keine, null. Warum hat Licht keine Gemeinschaft mit der Finsternis? Warum nicht? Laut bitte. Licht vertreibt die Finsternis. Licht ist das Gegenteil von Finsternis. Also dort, wo Licht erscheint, ja, und wenn es keine Gemeinschaft mit der Finsternis hat, dann vertreibt das Licht die Finsternis. Einfacher Gedanke, aber genauso wahr. Ja. Und wenn jetzt Licht Gemeinschaft mit der Finsternis hätte, was wäre dann? Was passiert mit dem Licht? Es wird verdunkelt. Das Licht hört auf, Licht zu sein. Wenn Licht Gemeinschaft mit der Finsternis hat, hört das Licht auf, Licht zu sein. Es wird dunkel, es wird dämmerig, es nimmt ab an Kraft, es ist irgendwann mal kein Licht mehr da. Versteht ihr? Also auch hier diese ganz, ganz wichtige, dieser wichtige Aspekt der Gemeinschaft an der richtigen Seite ist von großem Gewinn, an der falschen Seite muss man aufpassen, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Gar keine. Sonst ist es kein Licht mehr, sonst wird das Licht selber Finsternis. Weiter im Epheserbrief, Epheser 5, Vers 11, auch da wieder in die gleiche Richtung, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Ein hochinteressanter Zusammenhang, dass man offensichtlich Gemeinschaft, Koinonia, Verbindung mit den schlechten Werken der Finsternis haben kann, wenn man sie in der Finsternis lässt. Wenn man von Bösem weiß und das nicht aufdeckt, wenn man von Bösem weiß und es zudeckt, einen Schleier drüber breitet, vielleicht den Schleier der Gleichgültigkeit oder ich habe Angst, ich will das eigentlich alles gar nicht wissen, ich weiß es aber doch. In dem Moment, wo ich ein Mitwisser bin, ja, in dem Moment habe ich Teil an dem, was da geschehen ist. Nach biblischem Denken. Wir denken heute ganz anders. Wir denken, der hat einen Scheiß gemacht, ich weiß es, aber geht mich nichts an. Die Bibel denkt aber anders. Der hat einen Scheiß gemacht, ich weiß es und weil ich es weiß, stehe ich in einem Verhältnis dazu. Ich habe in irgendeiner Weise etwas damit zu tun. Da ist eine Verbindung da, da ist Beziehung da, da ist Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis da. Und deshalb die Aufforderung, ja, dann ist es doch richtiger, wenn du davon weißt, es anzusprechen und es aufzudecken, es nicht in der Finsternis zu lassen. Das kostet Mut, das ist unangenehm, das will man nicht unbedingt machen, das ist ganz klar. Das führt dann auch in Konflikte, aber das wäre hier an dieser Stelle die richtige Konsequenz, um nicht in Gemeinschaft mit der Finsternis, mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis zu stehen. Innergemeindlich, auch nochmal ein Vorgang mit Koinonia. Ich zeige euch einfach jetzt im Eiltempo ganz viele Facetten. Die Hände lege niemandem zu bald auf, habe nicht Teil, Koinonia wieder der Wortstamm, habe nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Die Hände lege niemandem zu früh auf. Wann legt man die Hände auf? Wenn man Leitung einsetzt, wenn man Leiter einsetzt, dann legt man im Neuen Testament die Hände auf, ja. Zu früh kann das passieren, an der falschen Stelle, wenn jemand noch nicht so weit ist, wenn jemand noch nicht reif ist für die Leiterschaft oder wenn etwas offensichtlich in seinem Leben in einem größeren Umfang noch nicht in Ordnung ist. Und wenn man dann sagt, boah, ich brauche halt einen Hauskreisleiter, ich weiß, der hat da noch seine Ecken und Kanten und da stimmt manches noch überhaupt nicht in seinem Leben, da ist noch richtig handfeste Sünde, aber Schwamm drüber, grad wurscht, ich brauche den Mann, Hände drauf und durch. Dann hat man Teil an fremden Sünden. Der einsetzt weiß, da ist etwas nicht in Ordnung, da wären eigentlich noch Dinge zu tun, Schritte zu erledigen, um aus der Finsternis rauszukommen. Aber er deckt es einfach zu und er legt die Hände auf, er legt sie zu früh auf und macht sich dadurch teilhaftig an fremden Sünden, an den Sünden des anderen. Und deswegen die Aufforderung, halte dich selber rein. Gehen wir auf die Gemeindeebene. Und da merken wir, dass die Dinge, biblisch gedacht, alle gar nicht so privat sind, wie wir es gern denken. 1. Korinther 5, Vers 6 und 7. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid. Das ist eine ganz, ganz spannende Stelle, 1. Korinther 5, da geht es um Gemeindezucht. An der Stelle geht es um sehr gravierende Vergehen von Personen und die Korinther haben gesagt, ach, mach doch nichts, ja, jeder ist so ein bisschen sein eigener Herr und wir sind hier frei und liberal und finden wir alles nicht so schlimm. Paulus aber fand es schlimm. Er hat gesagt, Leute, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das heißt, was wir in die Gemeinde reinlassen, das ist drin und was drin ist, breitet sich aus. Sauerteig. Was wir in die Gemeinde reinlassen, das ist drin. Und was drin ist, das breitet sich aus. Und deswegen hier sogar in Richtung Gemeindezucht, darum schafft den alten Sauerteig weg. Also Paulus hat aufgefordert, diese Personen, die in sehr massiven Sünden waren, ihr könnt es nachlesen in 1. Korinther 5, dass diese Person dann die Gemeinde verlassen muss, um eben nicht diesen Sauerteig-Effekt zu haben. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Nochmal diese Formel Gemeinschaft mit jemandem durch gemeinsame Teilhabe an etwas. Das kann im Guten sein, das soll in der Gemeinde im Guten sein, das ist auch tausendfach in der Gemeinde im Guten. Hier in der City Chapel jeden Tag tausende von Beispielen, wo das in einer ganz guten Weise läuft, ja, wo ihr sagt, ihr habt Gemeinschaft miteinander, gute Gemeinschaft, tolle Gemeinschaft, herzliche Gemeinschaft, erquickende Gemeinschaft, die, wo ihr euch gegenseitig dient, wo ihr euch anspornt, wo ihr euch unterstützt, wo ihr euch lieb habt. Ja? Also tolle Gemeinschaft durch gemeinsame Teilhabe an etwas, nämlich an Jesus. Passiert ihr jeden Tag hundertfach. Aber es gibt auch diese andere Seite, deswegen habe ich sie mitgebracht. Ja? Gemeinschaft mit jemandem durch gemeinsame Teilhabe an etwas, gemeinsame Teilhabe an Sünden, an Negativem, an Falschem, an unfruchtbaren Werken der Finsternis. Auch dadurch kann Gemeinschaft entstehen und das trübt dann das Licht. Das hat Auswirkungen auf alle Beteiligten und möglicherweise auf die ganze Gemeinde. Aber wir haben diese große Chance, mit Jesus unterwegs zu sein. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das bringt eine ganz neue Qualität von Gemeinschaft. Und da möchte ich noch mit ein paar Gedanken schließen. Die neue Gemeinschaft, die neue Qualität von Gemeinschaft, die entsteht, weil Jesus in unserer Mitte ist. Punkt Nummer 1, wir sind immer zu dritt. Das ist ganz toll. Ja? Also wenn ich dem Johannes begegne, so wie gerade vorher, ob nah oder fern, das spielt keine Rolle. Wir sind immer zu dritt. Warum? Da ist immer noch mal einer dabei, nämlich Jesus. Jesus ist im Johannes, Jesus ist in mir. Wir sind immer zu dritt. Wenn wir uns begegnen, ist Jesus immer mit dabei. Das macht einen riesen Unterschied in der Gemeinde. Durch Jesus entsteht sowas wie ein heiliger Raum, wenn es heißt, wir sind in Christus, ja, alle miteinander in Christus, da muss man sich ja fast sowas wie eine Käseglocke vorstellen oder einen Raum, ja, wo die Leute, die an Jesus glauben, plötzlich drin sind und sich alle dort sammeln in diesem Raum. Ein heiliger Raum, ein lichter Raum, ein von Jesus gefüllter Raum. In Christus entsteht ein heiliger Raum. In Jesus haben wir Verwandlung auf beiden Seiten. Wir dürfen Sünden ans Kreuz bringen und dürfen in einem neuen Leben wandeln. Wenn der Johannes das macht und wenn ich das mache, wenn wir das gemeinsam tun, jeder für sich und uns dann begegnen wir uns auf eine ganz andere Weise, auf einem ganz anderen Level, als wenn Jesus nicht da wäre. Nachvollziehbar? In dem anderen, im Bruder, in der Schwester, ich kann dann noch einen Schritt weiter gehen, begegne ich sogar Jesus selber. Und das finde ich ein tiefes Geheimnis. Ich bleibe mal beim Johannes, der sitzt da gerade so geschickt. Ja. Ich weiß, der Johannes ist ein Christ. Ich weiß, im Johannes lebt Jesus. Das heißt, wenn ich dem Johannes jetzt begegne, begegne ich gleichzeitig Jesus, weil Jesus in dem Johannes drin ist. Stimmt das? Und das ist was ganz Besonderes, weil wenn ich weiß, in dem Moment, wo ich dem Johannes begegne, begegne ich gleichzeitig Jesus, dann weiß ich auch, dass Jesus mir durch den Johannes begegnen kann. Auf johannäische Art, weil Johannes ist Johannes und nicht Heiko, ja? Aber Jesus strahlt durch den Johannes durch und begegnet mir. Ich kann auf den Johannes zugehen und kann Jesus begegnen. Das finde ich was ganz Besonderes und Einzigartiges. Und ich kann auch, so hat es Dietrich Bonhoeffer gesagt, ich kann dem anderen, den Geschwistern zum Christus werden. Ich kann natürlich auf jemanden zugehen als Tobi, wie ich bin, Ja, aber ich kann auch was anderes machen. Ich kann Jesus in mir Raum geben und durch Jesus anderen Menschen begegnen und ihnen so, so sagt Bonhoeffer, zum Christus werden, also dienen. Auch das ist was ganz, ganz Besonderes. Das heißt aber auch, wenn wir in diesem heiligen Raum sind und wenn Jesus immer mit dabei ist, wenn ich den Johannes angreife, dann habe ich seine Würde als Kind Gottes verletzt, dann habe ich auch Jesus getroffen. Wenn ich den Johannes ärgere, wenn ich fies und gemein zum Johannes bin, dann habe ich nicht nur den Johannes getroffen, ich habe auch Jesus in ihm getroffen. Und wenn ich den Johannes angreife, und eigentlich ist doch Jesus in mir, ja? Dann habe ich Jesus nicht nur in Johannes getroffen, sondern auch Jesus in mir. Weil Jesus sagt, oh Tobi, was machst du denn da gerade? Ja? Warum tust du das? Ja? Das trifft mich, wie du handelst, wenn du fies oder gemein bist oder was man alles an Bösem tun kann im zwischenmenschlichen Bereich. Ich treffe Jesus. Und unsere Beziehung, die zwischen Johannes und mir, die ist gar nicht privat, sondern wir gehören zum Leib Christi. Ja, wir gehören mir, ein wenig Sauerteig kann den ganzen Tag durchsäuern. Das könnte überspringen, das könnte weitere Kreise ziehen, im Guten wie im Bösen. Es gibt auch guten Sauerteig, ja, wo etwas positiv sich entwickelt. Ihr seid mit betroffen, ihr schaut auf uns zwei, ihr sagt, seht, wie ich den Johannes rund mache. Ja. Ihr schaut zu und sagt, Mensch, wir wissen es, wir sehen es, wir haben es mitbekommen, es betrifft auch uns. Wir sind doch eine Gemeinschaft hier alle in Christus. Also ist auch die ganze Gemeinde mit betroffen. Es betrifft immer alle drei. Es betrifft immer mich, es betrifft immer den anderen, es betrifft immer die Gemeinde, Koinonia, Gemeinschaft, Anteilhabe aneinander. Das ist biblisches Denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht an diesem Moment. Ich war an diesem Moment schon gestern in der Vorbereitung und da habe ich gedacht, Mensch, an dieser Stelle, da fällt mir was ein. Da fällt mir ein, wo ich eigentlich den Geschwistern nicht entsprochen habe, wo ich mir selber nicht entsprochen habe, der Gemeinde nicht entsprochen habe, wo ich etwas verletzt oder angegriffen habe. Mir fallen da Dinge ein, wo ich sage, Mensch, Tobi, das war eigentlich nicht in Ordnung. Fällt mir was ein. Es war nicht so, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Und das hat mich ins Gebet geführt. Auf der einen Seite Dinge abzuladen am Kreuz, zu sagen, Jesus, danke, dass du dafür gestorben bist. Wir haben ja immer die Chance, es abzuladen und sagen, das nächste Mal werde ich es besser machen. Diese Chance haben wir jeden Tag, 24 Stunden. Und auf der anderen Seite das auch zuzulassen, zu merken, holla, es gibt oder gab Momente in meinem Leben, wo ich einfach der Gemeinschaft in Christus, dieser Koinonia in Jesus, nicht entsprochen habe. Kein Drama draus machen, das brauchen wir nicht. Aber wir dürfen sagen, Jesus, ja, so war's. Ich bring's ans Kreuz. Ich möchte hier an dieser Stelle Erneuerung erleben. Und gleichzeitig nicht nur dieses, sondern auch diese großartige Perspektive weiter auszubauen. Zu sagen, hey, wir haben so ein Riesenpotenzial dadurch, dass wir immer zu dritt sind in jeder Beziehung. Jesus noch mehr zur Geltung kommen zu lassen in unseren Beziehungen, in unseren Hauskreisen, in unseren kleineren Gemeinschaften und in der ganzen Gemeinde. Da ist in mir auch so eine Sehnsucht aufgewacht, wo ich sage, Herr, ich möchte das. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass du noch viel mehr Raum bekommst in unseren Koinonia-Gemeinschaften, wo immer sie sind. Und beides kann dann doch ins Gebet führen. Und vielleicht wollt ihr euch jetzt zu zweit noch kurz Zeit nehmen, 2 Minuten zu beten miteinander. Einfach aus diesem Verständnis biblischer Koinonia ins Gebet zu gehen. Wenn ihr das machen wollt, dann steckt doch einfach die Köpfe zusammen und nehmt euch diese 2 Minuten fürs Gebet.